die Anwesenheit Gottes. Mein Thema, ich lese eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium heute Abend. Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 17 und folgende Verse. Als ist die Geschichte von Martha und Lazarus, Jesus ist tot. Die Anwesenheit Gottes löst Lebensfragen, löst deine und meine Frage. Wenn Jesus hier ist, wenn Gott hier ist, wenn der Heilige Geist hier ist, dann werden Probleme gelöst. Und ich bleibe eigentlich beim 21. Vers stehen und diese Frage, Herr, wärst du hier? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber ich lese die Verse davor auch. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Die Gegenwart Gottes hätte das Leben des Lazarus bewahrt. Die Gegenwart Jesu hat den Lazarus wieder hervorgeholt. Als Jesus kam und sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Er ging zum Grab und die Gegenwart Jesu weckte den Lazarus auf. Wir sehen immer, die Gegenwart Jesu verändert die Dinge. In der Bibel, im Alten Testament, haben wir ein Bild, da hat ein junger Mann, ein Bibelschüler, was weiß ich, zu viel an den Himmel gedacht oder was sonst noch, so, er hat einfach Holz gefällt und während der Holz fällt, fliegt die Axt vom Stiel fällt ins Wasser und er schreit, und damals war Eisen teuer und wertvoll, ist heute noch so eine Axt etwas Wertvolles, ist ein Handwerkszeug, und sein Handwerkszeug fällt ins Wasser. Er hätte merken sollen, die Axt ist lose, aber nein, einfach drauf losgeschlagen. Und dann kommt der Prophet und vielleicht war die Axt noch geliehen. Ja, die Axt war noch geliehen, steht auch in der Bibel. Die war noch dazu geliehen. Wo ist sie ins Wasser gefallen? Da nimmt der Prophet ein Stecken, berührt es und die Axt fängt an zu schwimmen. Das schwimmende Eisen. So, die Gegenwart Gottes löst unsere Rätsel, löst unsere Probleme. Das ist also mein Thema heute Abend. Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns auch heute Abend deine Gegenwart versprochen hast und dass jetzt jeder Einzelne in seiner Situation mit dir rechnen darf. Du bist dabei, die Probleme zu lösen von jedem Einzelnen. Ich lobe dich, preise dich und bete dich an. Amen. Halleluja. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wir haben Psalm 139. Und da ist die Gegenwart Gottes. Gott ist überall. Und Gott will überall sein. Wenn ich Psalm 139 lese, da heißt es, wenn ich Flügel nehme, der Morgenröte, du bist da. Wenn ich in der Hölle mich bettete, du bist auch da. Gott ist überall. Aber nicht überall wird die Gegenwart Gottes erlebt. Viele Menschen haben so eine Ablehnung gegen Gott. Gott ist überall, aber die Menschen lassen ihn nicht rein. Wir haben ein so schönes Lied von Gerhard Terstegen. Da heißt es, Gott ist gegenwärtig. Und lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist gegenwärtig. Das ist eine Feststellung. Das wissen wir alle. Das haben wir gelernt. Das spürt der Mensch. Gott sieht mich. Und alle Religionen wissen von der Anwesenheit Gottes. Und Gott ist überall. Das ist wahr. Aber nicht überall wird er akzeptiert. Nicht überall wird er angenommen. Nicht überall wird er ist ja erwünscht. Wir haben sogar eine Gemeinde in der Bibel, in den Sendschreiben. Jesus sitzt vor der Tür und klopft an. Und so jemand die Tür auftut, zu dem will er eingehen. Die Gemeinde macht sehr viel für Gott. Aber Jesus ist nicht gegenwärtig. Es gibt also Christen, die sind sehr aktiv. Die sind in jedem Gottesdienst, die sind in jeder Gebetsstunde. Die lesen Tag und Nacht die Bibel und doch erleben sie nicht die Gegenwart Gottes. Sie reden von Gott, aber Gott ist nicht in ihnen. Gott ist um sie herum, aber nicht in ihnen drin. Die Gegenwart Gottes löst die Lebensfragen. Ist Gott in uns? Und wie schön, wenn Gott bei uns ist. Ich denke nur die Hochzeit in Kana, was wäre das für eine Pleite gewesen, wenn die Hochzeit weitergegangen wäre und man festgestellt hätte, man muss Wasser trinken statt Wein. So, das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber wie gut, dass Jesus da war und er hat dieses Problem, dieses Rätsel oder diese Not behoben, indem er sagte, tut, was ich euch sage, oder Maria sagte, hört auf ihn, was er euch sagt. Der moderne Mensch möchte genießen. Er möchte alles haben, aber er will mit Gott nichts zu tun haben. Die Gegenwart des Herrn, die Gegenwart Gottes, vielleicht kannst du noch ein bisschen runterdrehen hier, bei mir halt es. Die Gegenwart Gottes ist nicht immer und nicht alle Zeit erwünscht. Nicht immer und nicht alle Zeit erwünscht. Herr, wärst du hier gewesen, hat Martha gesagt. Aber stell dir mal vor, der Herr ist dabei, wenn du sündigst, wenn du schmutzige Filme anguckst, schmutzige Literatur liest oder schmutzige Reden führst. Weißt du, kann der Herr überall gegenwärtig sein? Manchmal wünschen wir uns und sagen, Herr, sei ja nicht dabei. Du bist nicht erwünscht. Also in Situationen in unserem Leben, wo wir eigene Wege gehen, wo wir unsere Lust ausleben wollen oder und nach unseren Launen gehen, unser Ego-Trip, auf unserem Ego-Trip sind, dann ist der Herr nicht erwünscht. Herr, bleibe mal da. Wir beten das schöne Gebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wir kennen alle dieses Gebet. Und dieses Gebet, wir haben zu Hause auch gebetet, aber ich habe es aufgehört zu beten, sei unser Gast. Ein Gast geht nach 3 Tagen, sollte nach 3 Tagen gehen. Wenn er länger da bleibt als 3 Tage, geht er einem auf die Nerven. Ein Gast. Und wenn du Gäste gehabt hast, die länger als 3 Tage bei dir geblieben sind, ja, weißt du, wir sagen zum Herr Jesus, komm und fühl dich bei uns wie zu Hause. Stell dir mal vor, der Herr Jesus fängt an, sich bei dir zu Hause zu fühlen. Sagt, der Schrank kommt da in die Ecke, die Kommode wird dorthin, der Sessel kommt dorthin, die Bilder werden abgehängt, ich habe noch andere Bilder, die ich aufhängen möchte. Fühl dich wie zu Hause. Weißt du, sei unser Gast. Wir haben Gäste gerne, weil Gäste Geschenke mitbringen, Gäste nett sind und lieb sind. Aber wenn du mit ihnen dann länger zusammen bist, stellen sie plötzlich Forderungen, gehen einem auf die Nerven und da gibt's Reibungen. Solange man frisch ist und noch sich gar nicht so kennt und sich nur beschnuppert, das ist also nichts Besonderes. Aber dann die Anwesenheit Gottes, jetzt zieht der Kerl da ein. Jetzt macht er sich da gemütlich. Jetzt breitet er sich da aus und fängt an zu arbeiten und ja, geh zum Kühlschrank, leer den Kühlschrank. Der Herr, sei unser Gast. Ja. Es ist leicht gesagt, sei unser Gast. Und wir möchten den Herrn Jesus nur als Segensträger haben. Und segne, was du uns beschert hast. Und dann kannst du wieder gehen. Aber der Herr ist nicht nur zum Segnen da, sondern der Herr ist da, um unser Leben zu vollenden, unser Leben zu gestalten, unser Leben zum Ziel zu bringen. Dafür ist der Herr da, nicht nur um zu segnen und den guten Mann zu spielen, den Onkel aus Amerika. Wir müssen, wenn wir wirklich die Gegenwart Gottes haben möchten, wir müssen umdenken ein bisschen. Und im Sprüche Kapitel 3, Vers 6 heißt es, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade oder ebnen deine Pfade. Weißt du, wenn Gott anfängt in unserem Leben zu arbeiten, dann beginnt er uns zurechtzuweisen. Das ist die Gegenwart Gottes. Antwort auf Lebensfragen. Er korrigiert uns. Und wie hat er die Jünger korrigiert? Zurechtgestaucht. Petrus, Satan hinter mir. Warum? Weil er Gott nicht verstanden hat. Weißt du, Gott stört uns manchmal beim Genießen. Wir machen uns so gemütlich und dann plötzlich kommt er und sagt, komm und folge mir nach. Oder lasst uns fortgehen. So, meistens ist es bei Gott so, wenn wir es so gemütlich haben, so schön warm und so schön angenehm, dann heißt es plötzlich, die Sachen packen, wir gehen weiter. Ich denke nur an die Wolkensäule der Kinder Israel. So, die Wolkensäule, immer dann, wenn sie an einer Station waren und sagten, Herr, hier ist gut sein, lasst uns Hütten bauen, hat Gott gleich gesagt, weitergehen. Sachen packen und sie haben gesehen, die Wolkensäule bewegt sich schon, die dreht sich, jetzt heißt also wieder das Zelt abbrechen, jetzt müssen wir wieder marschieren. Und wer von uns marschiert schon gerne? Gewiss, spazieren ist was schön, aber marschieren durch die Wüste. Gott ist gegenwärtig. Das ist keine Frage, dass er nicht gegenwärtig ist, er ist überall da. Die Frage ist er immer mit seiner Gegenwart erwünscht? Ist er immer mit seiner Gegenwart bei uns erwünscht? Wenn wir klatschen, über andere reden, darf er alles zuhören, alles mithören? Wenn wir sündigen, darf Gott zusehen? Wenn wir unsere privaten Sünden pflegen, darf er dabei sein? Seine Gegenwart, ist sie immer willkommen? Wir verdrängen gerne Gott und sagen, Gott, geh mal in Urlaub. gehen wir mal so nach Gran Canaria, verreise mal und lass mich mal so viel, mal so nachmittags mal allein sein und so weiter. Er soll unser Brot beschützen und segnen, aber darf er auch an unserem Leben teilnehmen, in Höhen und Tiefen. David macht eine folgende Feststellung, Psalm 32, 3 bis 5. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Also Knochenschmerzen, Knochenleiden, Knochenbeschwerden. Jetzt hört gut zu, wenn du Knochenschmerzen hast. Egal was es ist. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand und verwandelt mein Saft in Sommerdürre oder wie durch eine Sommerdürre. Ich trocknete aus. Ich tat dir kund meine Sünden und meine Ungerechtigkeit. Ich tat dir meine Sünden nicht kund und meine Ungerechtigkeit habe ich nicht zudecken können. Ich sagte, ich will Jahwe meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben mir meine Sünden. Also zudecken, er wollte es verheimlichen, er wollte nicht, dass Gott durchschaut. Er hat versucht, alles Mögliche zu tun, das ist die Geschichte mit Uriah. Das wäre ihm am liebsten, das wäre nicht passiert mit Bathsheba, dieser Ehebruch. Also da hat er Gott ausgeklammert und er wollte unter keinen Umständen, dass es offenbar wird. Also die Gegenwart Gottes, er wollte Gott nach Hause bringen, aber Gott sieht alles und Gott kennt alles und Gott weiß alles. Weißt du, ist es schrecklich oder furchtbar, wenn wir so durchschaut werden. Und David wurde so durchschaut. So durchschaut. Manchmal können wir uns eine ganze Weile verstecken. Wir haben auch hier einmal einen Bruder gehabt, ein Problem in der Gemeinde gehabt, schon lange her, eine Weile her. Und wir haben den Mann nicht durchschauen können. Wir wussten nicht, wo wir dran sind und was mit uns los ist. Also wir haben alles Mögliche getan. Gott hat uns gesagt, wir dürfen diesen Mann an die Bäume ranlassen, aber nicht an die Ernte. Also, und er wollte gerne Ältester werden, er wollte gerne predigen, er wollte gerne vor Menschen stehen, andere lehren, andere segnen. Da ist neulich Willi Smith hier gewesen und ein anderer Prediger hier, da gibt mir jemand 200 Euro und sagt, kannst du mir auch die Gabe geben, dass ich heile? Der hat also nichts aus seinem Leben gelernt. Diesen Mann hatten wir und dann mussten wir aus der Gemeinde bitten, dass er was woanders hingeht oder was anders macht. Also wir konnten ihn nicht gebrauchen hier. Aber zu dieser Geschichte will ich etwas sagen. Wir sind nicht klargekommen mit diesem Mann. Dann ist er nach Russland gefahren, in eine nicht registrierte Pfingstgemeinde und dort mein Vorsteher hat ihn mitgenommen. Und ich habe gesagt, ich bin nicht dafür, dass du den Mann mitnimmst. Aber er war Dolmetscher, russisch diplomierter Dolmetscher in Russisch, hat ihn mitgenommen. So, und ja gut, er war arbeitslos, er konnte ihn gebrauchen dort in Russland. Und er predigt in einer Gemeinde. Und dann kommt ein Prophet über 1000 Kilometer gefahren in diesem Gottesdienst. Und wenn in Russland so die Propheten unterwegs sind, ganz anders wie hier bei uns manchmal so die Propheten, dann die Gemeinden sind schon aufgeregt. Was wird der Prophet der Gemeinde sagen? Also wenn schon ein Prophet, also so wie bei uns Prediger, Pastor, Evangelist unterwegs ist, so sind dort auch Propheten unterwegs in der früheren Untergrundkirche. Und die wurden auch so durch Propheten, durch solche Männer und Frauen des Glaubens geleitet. Und da kommt dieser Prophet in den Gottesdienst rein, setzt sich hinten hin. Die Gemeinde ist natürlich sehr aufgeregt, was wird hier passieren. Und die sind fertig mit dem Gottesdienst, mein Vorsteher und so mit der Übersetzung, sie sind fertig. Und dann steht der Prophet auf, geht nach vorne und sagt, Bruder, könntest du dein Hemd aufmachen? Und er ist ganz erschrocken, macht den Knopf auf, macht sein Hemd auf und so weiter. Und um seinen Hals trug er ein Amulett, ein Mantra. Er war früher ein Yoga-Lehrer, ein Guru gewesen. So, und er hat es nicht in seinem Leben ausgeräumt. Und wir konnten nicht klarkommen, was mit ihm nicht stimmt. Es war etwas Verborgenes, das er mit sich trug. Er war komisch. Er wollte dem Herrn dienen, kniet und betet stundenlang und fastet bald Tag und Nacht. Und mit ihm geht's nicht vorwärts. Und wir haben uns gewundert, was da los ist. Und dann kommt der Prophet, macht ein Hemd auf, guckt's an. Und da kannst du machen. Und der Prophet geht, so wie er gekommen ist, ohne Essen, geht er fort und fährt wieder zurück. Die ganze Gemeinde, die Geschwister, was hat er dir gesagt? Was hat er dir gesagt? Und so weiter. Da gesagt, das und so weiter. Und dann stellt die Gemeinde oder dann die Geschwister, was ist da los? Was hast du in deinem Hemd getragen? Was wollte der Prophet? Weißt du, die Gegenwart Gottes. Gott muss manchmal jemand 1000 Kilometer schicken. Und das ist schon schrecklich, wenn jemand 1000 Kilometer gefahren wird, um nur einem zu sagen, mach dein Hemd auf und mach dann den Knopf wieder zu. Aber er hat etwas offenbart, das mein Vorsteher gesagt hat, und den zur Rede gestellt, aber er wollte sein Problem nicht lösen. Dann kam er zurück, ich muss jetzt lösen, dieses Problem. Entweder
ihm eine Arbeit gegeben, was er tun sollte. Er hat mehreren hundert Leuten Mantras verpasst selber als Guru. Und ich habe erwartet, dass er dann allen Leuten hinschreibt, dass er Christ geworden ist. Er musste nicht sagen, er musste nichts Gewaltiges tun. Er musste nur mitteilen, dass er Christ geworden ist und dass er sich von der Sache distanziert. Fertig. Das habe ich erwartet. Dann hat er die Adressen alle von diesen Leuten gehabt. Und denen hätte er einfach sagen können, ich distanziere mich davon und so weiter. Dann wäre er los. Aber bis heute, meines Erachtens, hat er es noch nicht getan, sondern nur Leute durcheinander gebracht. Aber Gott hat so aufgedeckt. Die Gegenwart Gottes. Weißt du, wir können vieles nicht erklären, wir rätseln, aber die Offenbarung Gottes, der Heilige Geist, wirkt in Bruchteilen von Sekunden manchmal mehr, als was wir denken. Macht den Knopf auf und so weiter. Das alles. Und dann kommt alles ans Licht. Die Gegenwart Gottes. Deshalb muss bei dir auch der Prophet kommen und sagen, mach den Knopf auf. Egal was es ist. Stell mal sowas vor, dir passiert etwas. Kommt der Mann Gottes 1000 Kilometer gefahren und sagt dir, mach den Knopf auf. Ich versuchte zu verbergen, sagt David hier, meine Schuld. Versuchte zuzudecken und je mehr ich das versuchte, desto schlimmer wurde es mit mir. Und das ging mir an die Substanz, an die Knochen. Vielleicht haben wir auch irgendwo Schwierigkeiten und wie ist es? Kann Jesus, kann der Heilige Geist, kann Gott, Gottes Gegenwart überall bei dir sein, wenn du ins Kino gehst? Kann Gottes Gegenwart dabei sein, wenn du fernsiehst? Kann die Gegenwart Gottes dabei sein, wenn du bestimmte Dinge tust, die nicht recht sind? Als Sekretärin zum Beispiel muss sagen, mein Chef ist nicht da und er sitzt daneben. So was gibt es. Feine Lügen. Ich denke nur an einen Bruder, hat sich bekehrt und er hat seinen Glauben sehr ernst genommen, war Maler und auf dem Bau wird gestohlen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so, wurde auf dem Bau sehr viel gestohlen, er war Maler und da ladet der Fliesenleger seine Fliesen ab und der fährt davon und dann sagt er zum dem Malerjungen oder Malergesellen, lad das auf meinen Wagen auf. Dann sagt er, nein, ich bin Christ, ich werde nicht stehlen. Und er wurde sofort entlassen damals, als er sagte, ich stehle nicht. Gott ist gegenwärtig auf der Baustelle. Gott ist überall gegenwärtig in unserem Leben. Er sieht die Dinge, ob alles korrekt ist oder nicht korrekt ist und so weiter. Seine Gegenwart, wird sie angenommen? Weißt du, wir wissen, Gott ist da, aber wird die Gegenwart Gottes auch angenommen? Jetzt geht noch ein Stück weiter, es geht noch ganz weit zurück zu Genesis. 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Gott hat dem Mann oder dem Menschen eine Gehilfin oder einen Gehilfen gegeben. So der Mensch soll nicht allein sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Du bittest Gott um Hilfe. Und Gott gibt dir einen Gehilfen, Gott stellt einen Gehilfen zur Seite und du akzeptierst diesen Gehilfen nicht. Wie soll Gott dir helfen? Gott gibt dir eine Gabe, Gott gibt dir einen Menschen, der dir helfen sollte und sagt hier in 1. Mose 2,18, ich will ihm eine Hilfe machen als seine Gegenwart. Also diese Hilfe, diese Frau jetzt, die Eva, sollte immer gegenwärtig sein beim Adam und sollte ihm eine Hilfe sein. Aber Adam hätte es ablehnen können und sagt, ich will es nicht. Aber Adam nahm sie und erkannte sie als seine Frau. Er akzeptierte sie. Jesus sagt einmal von seinen Jüngern, wer euch annimmt, der nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich auf. Also Gott schickt uns Menschen in unserem Weg und du betest, Herr, deine Gegenwart will ich erleben. Und Gott will uns Antwort geben. Und wenn du heute Abend Antwort von Gott erwartest, dann gewiss aus der Bibel, das ist mal eine Seite. Aber Gott spricht nicht nur durch die Bibel, sondern Gott spricht dir durch die Eva und durch den Adam spricht er auch zu dir. Gott spricht durch Adam und Eva zu dir. Durch deinen Partner, durch deine Kinder oder Partnerin und durch deine Familie. Gott spricht durch deine Familie, die er als nächstes an deine Seite gestellt hat. Wenn du die ablehnst, lehnst du Gott ab. Oder dann auf der anderen Seite in der Gemeinde. Gott spricht durch die Vorsteher, durch die Lehrer, durch die Hirten. Gott spricht und deshalb heißt es, dass diejenigen, die das Wort Gottes lehren, dass man sie in doppelter Ehre achten soll. Denn sie müssen auch Gott verantworten, was sie den Leuten erzählen und was sie den Leuten lehren und weitergeben. Man trägt eine große Verantwortung. Wie nehme ich die Gegenwart Gottes an? Gott ist gegenwärtig, aber kann er uns das geben, was wir brauchen? Was uns fehlt. Kann er uns das geben? Können wir das annehmen? Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich auf. Das ist also heute noch immer Gang und Gäbe. Du kannst mich ablehnen. Oder du kannst deinen Pfarrer ablehnen, deinen Pastor ablehnen. Und vielleicht hast du in deinem Leben irgendwo dich daran versündigt und Gott spricht nicht mehr zu dir. Und du wunderst dich, warum redet Gott nicht zu mir? Ich werde nie vergessen, in einem Gottesdienst hat Gott mir einen Gedanken gegeben. Ich predigte über Johannes den Täufer. Und über die Stimme Gottes war mein Thema eigentlich. So die Stimme Gottes, dass Gott heute spricht. Und dann kam mir der Gedanke von Johannes den Täufer. Johannes der Täufer wurde geköpft. Und zwar Herodes hat ihn geköpft. Aber er hörte ihn zeitlang sehr gerne. Er hörte Gottes Worte. Und er wusste, Johannes redet richtig und recht. Und was er sagt, das ist von Gott. Aber dann kommt die Frau, weil sie in Sünde lebte und weil sie den Herodes haben wollte als Mann, hat sie gesagt, der Herodes steht mir im Weg. Köpf ihn. Ich möchte ihn auf ein Tablett haben, seinen Kopf, den Kopf des Johannes des Täufers. Und Herodes hat Johannes den Täufer geköpft und auf ein Tablett präsentieren lassen in einem Tanzsaal, bei einer Party, bei einer Gala. Das ist die Geschichte. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt steht Jesus vor Herodes. Und Jesus hat ihm nichts zu sagen, dass Herodes sogar schimpft und sagt, redest du nichts mit mir? Weder Mut noch mehr. Überhaupt nichts. Jesus hat überhaupt nichts gesagt, kein Wort, kein Laut gegeben. Und Herodes ist empört. Warum? Herodes hat die Stimme Gottes getötet. Er hat nichts zu sagen gehabt. Später sehen wir einen Nachkommen des Herodes. Dann gibt er sich als die Stimme Gottes aus. Und in der Apostelgeschichte, wenn Gott nicht mehr redet, gibt der Herodes sich selbst als die Stimme Gottes. Gott hat aufgehört, mit dem Herodes zu sprechen, weil er die Stimme Gottes getötet hat. Also wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich auf, sagt Jesus. Die Gegenwart Gottes. Und gerade die Gegenwart Gottes löst unsere Probleme. Und wir laufen gerne der Wahrheit davon. Keiner möchte die Wahrheit hören, oder? Wenn du im Spiegel anguckst, in Russland war ich so froh, dass es nur kleine Spiegelchen gab. Und die gab es nicht einmal. Und wenn man sich da anguckt, weißt du, selbst wenn so ein kleiner Spiegel, du siehst immer dein Gesicht und dein Nachbar, dein Nächster ist dein Spiegelbild. Da findest du dich wieder. Da siehst du dich wieder in diesem Spiegelbild. Das ist die Anwesenheit Gottes. Deshalb hat Gott dir die Eva oder den Adam gegeben, als Gehilfen, wo du da dein Gegenüber, wo du dich wiederfindest, und Gott hat schon die Richtigen zusammengefügt. Weißt du, die reiben sich und reiben sich und reiben sich. Und manchmal denken wir, was bleibt noch von mir übrig? Durch die ganze Reiberei. Aber genau das ist es zur Zubereitung und zur Vollendung des Glaubens ist notwendig. Die Gegenwart Gottes wird auf diese Art erlebt. Das ist das Natürlichste. Die meisten Menschen möchten, dass Gott vom Himmel kommt und zwar mit Engel Gabriel, Michael, Raphael und weiß nicht sonst noch, wie die ganzen Wesen heißen, dass die schön dann mit der Pfeile feilen und dann mit Samthandschuhen behandeln. Nein, nein. Gott behandelt ganz was anderes. Hier in der Humboldt-Universität ist es passiert, so letztes Jahrhundert, also 1900 und so in den 20er Jahren, da spricht ein Professor und lästert Gott und dass Gott tot ist, und da geht Hufwatschel, so hieß der junge Bursche aus Sachsen, geht hier vorbei und liest, war Grobschmied von Beruf, und er schlendert so durch die Stadt hier unter den Linden, geht da an der Humboldt-Universität vorbei, und da sieht ein Plakat draußen, Professor sowieso spricht und beweist, dass Gott nicht existiert. Denke, das muss ich mir mal anhören. Und geht rein, horcht hier den Vortrag an, und dann sagt der Professor, wenn es einen Gott gibt, dann soll jetzt einen Engel vom Himmel schicken und mir eine Ohrfeige geben. Und da hört sich der Hufwatschel an und steht auf und geht nach vorne und steht vor dem Professor und klebt ihm eins. Dann sagt, schönen Gruß vom lieben Gott, für solche Bengels wie er, da schickt er keinen Engel, das kann auch der Hufwatschel erledigen. Also das kann auch der Hufwatschel erledigen. Ja. Es gibt so viele Dinge, was auch Eva und Adam erledigen können. Gegenwart Gottes. Wir sind manchmal entsetzt, dass wir so grob behandelt werden. Aber wisst ihr, auch diese Grobbehandlung vom Grobschmied ist eine Behandlung Gottes für unser Leben. Gott schickt nicht immer Engel. Also passiert 2-3 Mal in deinem Leben insgesamt, wenn es überhaupt einmal passiert, dass ein Engel bei dir vorbeikommt. In der Regel kommen sie nicht so schnell vorbei. Aber Hufwatschel kommt vorbei. Der kommt vorbei und der erledigt das. Die Gegenwart Gottes. So viele Menschen verpassen die Gegenwart Gottes oder rennen aus der Gegenwart Gottes weg und merken das gar nicht und wundern sich, dass sie dann unter die Räuber geraten. Ich denke nur, der arme Mann, der unter die Räuber fiel in der Geschichte vom Samariter. Als er Jerusalem verließ und hinab nach Jericho ging und nicht mehr im Blickfeld Jerusalems war, der Gegenwart Gottes, Jerusalem ein Bild für die Gegenwart Gottes, als er nicht mehr in der Gegenwart Gottes war, da hat der Räuber mit der Keule zugeschlagen. Und dann lag er da. Und wo wurde er gesund gepflegt? Er wurde zuerst einmal von einem Menschen aufgehoben, von diesem Samariter. Und dann wurde er in eine Herberge, ein Bild auf Gemeinde, dort wurde er gesund gepflegt. In der Gemeinschaft der Gläubigen, da erlebt man die Gegenwart des Herrn. Und zwar in der Wahrheit, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Hier wird man gesund gepflegt. Hier wird man, ja, so wie unser lieber Bruder Gerhard das erlebt hat, da steht der Dolmetscher und da steht die russische Ärztin. Also extra, also besser konntest du nicht mehr haben, also nicht nur ein Krankenpfleger oder Pflegerin, sondern eine Frau Doktor stand den ganzen Tag, ich weiß nicht, Samstag war das, den ganzen Samstag, bis wir kamen an der Seite. Also da hätte es nicht sterben können. Und sie hat gesagt, sie ruft auch einen Arzt an, noch einen anderen Arzt aus der Klinik, wenn es sein muss. Also die standen zur Seite. Und so, die Menschen pflegen einen gesund. Das ist Gemeinde für mich, dass jemand da ist und sagt, ich nehme jetzt Zeit jetzt für den anderen und so weiter. Und wir brauchen die Menschen. Und die beste Medizin ist nicht, was die Apotheke gibt, sondern die beste Medizin, die wir in dieser Welt haben, ist der Mensch. Dein Nächster. Der Mensch ist die beste Medizin, die wir haben. Wenn du gesund werden musst, möchtest, geh unter die Menschen. Wenn der Teufel dich krank machen möchte, dann entzieht er dich den Menschen. Schließ dich aus der Gesellschaft raus, geh aus jedem Verein raus, geh aus jeder Gemeinde raus, geh in eine Wüste, in eine Einsamkeit irgendwo. Und wenn er dich isolieren kann, dann bist du kurz vor der Beerdigung. Die beste Medizin ist der Mensch, dein Nächster, den Gott gegeben hat. Wir müssen also zu der Familie Gottes, zu Menschen, was Gott uns gibt, Adam, Eva, Sohn, Tochter. So, wir müssen diese annehmen, ja, zu Gottes Angeboten sagen. Und da löst sich die Fragen. In der Gemeinschaft der Gläubigen lösen sich die Fragen. Das ist die Gegenwart Gottes. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins sind, steht in der Bibel, da bin ich mitten unter ihnen. Du allein, und das wage ich zu behaupten, ob du mir das abnehmen willst oder nicht, das wage ich zu behaupten, du allein hast nicht die Gegenwart Gottes. Es müssen wenigstens zwei da sein. Du kannst allein nicht das Abendmahl feiern. Irgendjemand muss das Brot brechen und es dir geben. Und ich habe Leute natürlich gehabt, schon seit 35 Jahren predige ich schon. Ich habe alle möglichen Kauze und komische Vögel gehabt. Da kommen Leute, die sagen, ich mache Fußwaschung oder ich halte Fußwaschung. Da habe ich gesagt, wie machst du das? Ich wasche mir selber die Füße. Das ist nicht Fußwaschung. Fußwaschung ist, dass dir irgendjemand anders die Schuhe aufmacht und die Füße wäscht. Alles andere ist Zirkus, frommer Zirkus. Viele Leute machen lieber jeden frommen Zirkus allein das Abendmahl machen. Du kannst allein das Abendmahl nie halten. Das ist irgendetwas Verrücktes, aber nicht Abendmahl. Du kannst allein Abendmahl nicht halten. Da sind immer zwei Leute erforderlich. Jemand, der gibt und jemand, der nimmt. Und das ist das Reich Gottes. Das ist, wie Gott uns angelegt hat. Geben und nehmen. Also wenigstens zwei, besser drei. Wo zwei oder drei eins werden, da bin ich mitten unter ihnen. Und auch die Erhörung der Gebete, wo zwei oder drei eins sind und worum sie bitten, das in meinem Namen, sagt Jesus, das wird ihnen gegeben werden. Für mich persönlich habe ich keine großen Verheißungen, wenn ich bete. Deshalb hat Paulus immer wieder ermutigt, betet für mich, hilft mir zu kämpfen. Und wenn wir die Bibel studieren, die Gegenwart Gottes wird immer in der Gemeinschaft der Gläubigen erlebt, anders nicht. Immer in der Gemeinschaft der Gläubigen. Deshalb heißt es in der Bibel, verlasst nicht eure Versammlungen, wie es endlich so zur Gewohnheit machen. Auch die sagen, brauche ich nicht, das kann ich zu Hause in meiner Zimmer, mit meiner Kassettenrekorde und so weiter, all das machen. Das ist Zirkus. Das ist nicht Reich Gottes, das ist nicht Gegenwart Gottes. Das ist nicht das, was Gott wollte. Gott wollte dir keinen Kassettenrekorder geben, sonst hätte er gleich mit eins eingebaut, mit CD-Player und was weiß ich sonst noch allem. Nein, das hat er dir nicht gegeben. Der hat dir da eine Rippe rausgenommen, etwas von dir weggenommen, was der andere hat. So, und jetzt findest du dich im anderen wieder. Und der andere hat etwas, was dir fehlt. Und das gibt er dir. Und du gibst ihm wieder. Geben und nehmen. Und ihr erbaut euch gegenseitig und ermutigt euch gegenseitig. Die Gegenwart Gottes ist um mich herum und sie ist in mir herum. Und Gott will, dass wir miteinander jetzt gemeinsam zusammen da auf die Spur Gottes kommen. Die Gegenwart Gottes ist eine Haltung der Persönlichkeit, eine Haltung des inneren Menschen. Gott redet zu uns und Gott redet durch den anderen zu uns. Und ich denke, das ist auch das Schöne der Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen, so soll jeder etwas haben. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Wir sollen einen Psalm miteinander haben, ein Lied miteinander haben, ein Wort der Erkenntnis haben. So, wir dürfen einander dienen. Aber zuerst muss Gott uns begegnen. Ganz persönlich irgendwo uns ansprechen. Und die Gegenwart Gottes wird erlebt. Vielleicht auch in der Einsamkeit. Das kann sein, dass Gott uns hier begegnet. Ich denke nur an Moses. Ich denke nur an Jakob, dort auf der Flucht. Aber letztendlich ist er doch dann nachher zu einer Familie geworden. Moses wurde zu dem Volk Israel geschickt und Gott hat ihn dort gebraucht. Und dort durfte Gott dienen. Wer in der Gegenwart Gottes kommt, jetzt, mein Thema ist ja eigentlich, die Gegenwart Gottes löst unsere Lebensfragen. Wer in der Gegenwart Gottes kommt, der vergisst seine Vergangenheit. Der löst sich von seiner Vergangenheit. Der findet einen Freund, der findet Brüder und Schwestern, der findet eine Familie, der findet seinen Nächsten, er findet Gott. Und in der Bibel heißt es, wie könnt ihr Gott lieben, den ihr nicht seht, wenn ihr nicht liebt den Bruder, den ihr seht, oder die Schwester? Also, zuerst einmal, Gott kommt zu uns über das Sichtbare, das Fassbare, das Fühlbare. Wer in der Gegenwart Gottes kommt, vergisst seine Vergangenheit. Und die Schuldfrage ist eine ganz schwierige, komplizierte Frage. Wer löst meine Probleme? Ich denke nur an Moses. Moses war ein Mörder. Aber als er in der Gegenwart Gottes kam, wurde er schuldenfrei. Als er in der Gegenwart Gottes kam, wurde sogar zu einem auserwählten Werkzeug, dieser brennende Busch, wo er berufen wurde, wurde zu einem Werkzeug. Und Moses konnte nur ein Werkzeug sein. Er war allein unfähig. Aber er hat einen Aaron bekommen, seinen Bruder. Er merkte, ich kann nicht reden. Hat Gott gesagt, kein Problem. Du hast einen Bruder, der schwätzt wie ein Buch. Und der hört nicht auf zu reden. Der wird dein Prophet sein. Du sollst sein Mut, du sollst also ihn inspirieren, du sollst ihm sagen, und er wird sagen. Und Moses hat eine Schwester gehabt, die hieß Miriam. Das war eine Sängerin, Lobsängerin. So, diese drei, Moses, Aaron und Miriam, die wurden solche Säulen in der Geschichte Israels. Und Gott gebrauchte sie. Und jetzt pass auf, die Wolkensäule. Das ist interessant. Die Wolkensäule funktionierte so lange, und das war das Zeichen der Gegenwart Gottes, die Wolkensäule in Israel. Die deckte jeden Mangel in Israel ab, löste also alle Lebensfragen. Was essen wir? Was trinken wir? Wo halten wir uns auf? Und dann diese Klimaanlage. Die Wolkensäule war die perfekte Klimaanlage. Nachts war nicht zu kalt und tagsüber war es nicht so heiß. Es war tagsüber Wolkensäule, also schöne Luftfeuchtigkeit, und abends, nachts hat es schön gewärmt. Das war die Wolkensäule. Die Wolkensäule verschwand. Und wenn du die Bibel studierst, wann hat die Wolkensäule aufgehört, sich zu drehen oder zu stehen oder zu funktionieren, zu strahlen, zu leuchten, zu befeuchten oder zu heizen? Wann hat die Wolkensäule aufgehört? Als Miriam starb, verschwand auch die Wolkensäule. Als Aaron starb, als Moses allein übrig blieb, da gab es keine Wolkensäule mehr. Die Wolkensäule hat sich zurückgezogen, als die anderen Geschwister verschwanden. Das heißt also, die Gegenwart Gottes existierte, solange Miriam und Aaron da waren. Steht in der Bibel, könnt nachlesen. Solange Aaron und Miriam lebte, solange sie Gott lobten und priesen, auch wenn sie manchmal Krieg miteinander hatten. Also, weißt du, die Miriam, und die war ein bisschen so schneuzig und manchmal so rebellisch. Und ich sage, denkst du, dass Gott Moses, auch Aaron hat da seine großen Probleme gehabt, obwohl er ein bisschen älter war als Moses, und Miriam war auch etwas älter. Denkst du nur, dass Gott durch dich redet, Moses? Es gab also Probleme, und wir sehen, wie auch die Heilung. Miriam hat rebelliert gegen seinen eigenen Bruder, gegen Moses, wurde aussätzig, und Moses ging nicht weiter. Er sagte, wir ziehen nicht weiter, wir gehen nicht weiter, bis unsere Schwester Miriam gesund ist. Und das ist, manche werden aussätzig, manche werden unrein, manche werden zu Außenseiter, wenn man nicht Brüder und Schwestern hat, wie Miriam es gehabt hat. Also die Wolkensäule hörte auf, die Gegenwart Gottes verschwand von Israel, gab es keinen Manna mehr, gab es keine Wachteln mehr, gab es kein Wasser aus dem Felsen mehr, gab es keine Führung mehr. Jetzt mussten sie selber gehen, als Miriam starb. Kannst nachlesen, diese Geschichte. Also deshalb, Gottes Gegenwart und die Anwesenheit von Brüdern und Schwestern, von Geschwistern, von der Familie Gottes. Es hängt sehr eng zusammen, die Gegenwart Gottes. Und das löst Fragen. Und die gehen erst weiter, nachdem Miriam gereinigt und geheilt wurde. Gottes Gegenwart ist ein Geheimnis. Gottes Gegenwart ist ein Geheimnis. Und Gottes Gegenwart wird nicht durch Aktivismus erlebt, sondern Gottes Gegenwart wird durch Hingabe erlebt, indem man sich hingibt. Dem anderen sich hingibt, Gott sich hingibt, seinem Nächsten sich hingibt. Es ist interessant. Wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und in diesem Gebot, da ist das ganze Gesetz und alles enthalten. Und da heißt es, da sagt Jesus, was man tun soll: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften, und deinen Nächsten wie dich selbst. Also da sind drei große Dinge drin, drei große Antworten drin. Gott lieben, sich lieben, seinen Nächsten lieben. Und das macht dieses Dreieck aus. Das macht die Beziehung aus. Die Beziehung Nächster, Gott und ich. Und du kannst nicht nur Gott lieben und du kannst nicht ein Humanist sein, nur deinen Nächsten lieben oder Egoist, nur sich selber lieben. Also es gehört, diese drei Bereiche müssen abgedeckt werden. Du, Gott und dein Nächster. Und das ist dieser Kreis, den Gott uns schenkt, dass diese Beziehung da ist. Menschenerfahrung ist Gottes Erfahrung. Nächstenerfahrung ist Gottes Erfahrung. Selbsterfahrung ist Gottes Erfahrung, ebenfalls ein Stück von sich selber. Durch die Gegenwart Gottes, wenn die in unser Leben hineinkommt und wir uns bewusst werden, Gott ist gegenwärtig. Er ist hier. Zwei oder drei, wenn sie zusammen sind. In meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Da wird das Leben zu einem Fest. Beginnt ein Wunderleben. Da werden Leiden, Schwierigkeiten, die werden ganz anders erlebt. In der Gegenwart Gottes wird Leiden, Tod und Trauer und Probleme werden ganz anders erlebt. Das sind alles Prüfungen, die mich nach oben bringen und nicht nach unten ziehen. Da wird in der Gegenwart Gottes werden Schwierigkeiten positiv erlebt. Du kannst das Gleiche und es macht, das ist der große Unterschied, wie einer das erlebt. Du kannst ein Erlebnis, das du gerade hast, zu einem Drama, zu einer Tragödie machen. Oder du kannst sagen, darauf schlage ich Kapital. Da mache ich daraus was das Beste. So, du kannst zu einem Drama, zu einer Tragödie und aufbauschen die ganze Geschichte. Oder du kannst ganz bescheiden sein, so, wir rühmen uns der Trübsale, wie Paulus gesagt hat. Wir rühmen uns der Trübsale. Die Gegenwart Gottes heilt uns. Und ich habe vorhin gesagt, durch den Nächsten. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war gefangen und so weiter. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Ich war durstig, ihr habt mir ein Glas Wasser gegeben. Also immer wieder wird Gott erlebt. Und ja, wo warst du das? Wo ist das gewesen? Die Gegenwart Gottes bringt uns in den Urzustand zurück, wie wir vor dem Sündenfall einmal waren. Vollkommen, perfekt und so weiter. Das macht die Gegenwart Gottes. Und darauf muss man hinarbeiten, sich dafür bereitstellen. Im Psalm 27, Vers 4, betet David einmal in seinem Gebet. Eines bitte ich vom Herrn, und das hätte ich gerne, sagt er, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, um zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. In seinem Hause bleiben möchte. Also das ist das, was er sich wünscht und wonach er sich sehnt. Im Hause Gottes. Die Gegenwart Gottes verspüren, die Gottesdienste erleben. Und er sagt, ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Pförtner im Hause Gottes. Das heißt also, die Gegenwart Gottes lieber ganz hinten an der Tür irgendwo einen ganz kleinen Platz einnehmen im Dienst Gottes, im Werk Gottes, als irgendeine großartige Arbeit irgendwo verrichten. Die Gegenwart Gottes macht glücklich. Die Gegenwart Gottes, und wann erlebe ich die? Nicht, wenn ich beim Chef arbeite. Wenn du bei deinem Chef arbeitest, 8 Stunden, dafür wirst du bezahlt. Da musst du nicht unbedingt mit der Gegenwart Gottes rechnen, in deiner Freizeit. Und wir müssen vor Gott Rechenschaft ablegen, nicht über die Zeit, wo wir bei der Firma arbeiten, sondern über die Zeit, was wir in unserer Freizeit machen. Darüber müssen wir Gott Rechenschaft ablegen. Und da wird ganz bewusst und ganz klar die Gegenwart Gottes erlebt. Ich sagte also, zuerst einmal Gott lieben, seinen Nächsten lieben, und Gemeinschaft ist das große Thema der Bibel. Eins werden mit dem Schöpfer, das ist die Gegenwart Gottes, wie sie erlebt werden. Eins mit der Schöpfung werden. eins mit Gott werden, eins mit sich selbst werden, eins mit dem Nächsten werden, eins werden. Die Gegenwart Gottes wird in der Einheit erlebt. Wo die Einheit herrscht, da heißt es, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht miteinander wohnen. Da ist der Segen Gottes und er fließt, der Aaron muss sehr langen Bart gehabt haben, da fließt der Segen über den Bart, über sein Gewand herab und das Öl, also die Salbung fließt, wo Einheit ist. In einem Gottesdienst muss nur Uneinheit sein. Und da gibt es schon Störungen. Da kann der Segen Gottes nicht fließen. Deshalb Einheit und Einmütigkeit erzeugt eine gewaltige Kraft. Einheit und Einmütigkeit macht stark und da wird die Gegenwart Gottes erlebt. Löst auch viele Fragen. Wenn alle eins sind, alle eine Richtung ziehen, alle ein Ziel haben, alle einen Gott anbeten, alle eins oder dasselbe tun, das gibt Kraft. Einmütigkeit macht stark. Die Kommunisten haben sich gesagt, vereinigt euch, ihr Arbeiter und Sozialisten und was es auch alles sei. Einigkeit macht stark. Und da wird Gottes Kraft erlebt. Gottes Kraft wird freigesetzt durch Einigkeit. Wenn du nicht eins bist mit dir selber, wie willst du eins sein mit deinem Nächsten? So viele Menschen sind gespalten. Die haben zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Und der Körper will was anderes, was der Geist will. Die Seele will was anderes, als was der Geist und der Körper wollen. Und sie sind schizophren. Gespalten. Persönlichkeitsgespaltung. Weil man nicht eins mit sich selber geworden ist, kann man auch nicht eins werden mit seinem Nächsten und geschweige denn mit Gott. Wenn man mit seinem Nächsten nicht eins sein kann, kann man mit Gott nicht eins, auch nicht eins werden. Und du kannst versuchen, so viel du willst, mit Gott eins zu werden. Wenn du irgendjemand hast, mit dem du nicht klarkommst, wirst du mit Gott auch nicht klarkommen. Du wirst immer wieder Probleme haben und musst immer wieder gegen diese Probleme anbeten und gegen diese Probleme ankämpfen und ansingen und was du noch alles machen musst, um diese Probleme loszuwerden. Du kommst nicht klar. Aber wenn du mit deinem Nächsten klarkommst, kommst du mit dir selber klar und kommst mit Gott klar. Deshalb, als ich suchte zu verschweigen, und es gelang mir nicht. Wie schön ist es, wenn wir wissen, Gott ist mit mir. Ich bin mit Gott. Und Gott umgibt mich von allen Seiten. Das weiß ich zwar, aber zwischen mir und Gott ist nichts, steht nichts dazwischen. Zwischen mir und Gott steht nichts dazwischen, wenn zwischen mir und meinem Nächsten nichts dazwischen steht. Sobald zwischen mir und meinem Nächsten was dazwischen steht, habe ich Schwierigkeiten. Da kann ich noch so fromm tun, wie die Söhne Jakobs, die kommen da zum Josef nach Ägypten und sagen, wir sind Söhne eines redlichen Mannes, wir haben nie ein Unrecht getan. Verbrecher sind das alles. Verbrecher sind das alles. Die tun so Theater. Und dann muss die Sünde offenbar werden und dann erst kann der Segen Gottes kommen. Und dann kann Herzeleid geheilt werden. Und dann können Wunden heil werden. Zuerst wird die Wunde gereinigt und da muss eine Versöhnung stattfinden. Und wie hat Josef und seine Brüder geweint, als sie einander sich begegneten? Vielleicht musst du auch irgendjemand in die Arme fallen und mal bitterlich weinen. Weinen hilft, um über bestimmte Dinge drüber hinwegzukommen. Die Seele muss sich befreien. Und ich denke, die Gegenwart Gottes wird erlebst du nicht, weil da irgendwie zwischen dir und deiner Mutter, zwischen dir und deinem Vater, zwischen dir und deinen Geschwister ist. Ich kenne Leute, die hier in Berlin, die tun so fromm und so heilig, sind in alle Gottesdienste anwesend und beten und missionieren, wollen die Welt missionieren und haben ihre Geschwister, die hier in Berlin vielleicht nur um die Ecke wohnen, nicht besucht, mit ihnen nicht, wollen nichts zu tun haben, wissen nicht einmal, wie es ihnen geht und so weiter, kümmern sich nicht um ihre eigenen leiblichen Geschwister. Und da wollen sie die Welt evangelisieren und missionieren. So, Freunde, geht es nicht. Wir können das machen, aber wir spielen Theater. Wir spielen Theater und wir wissen ganz genau, das Herz macht nicht mit. Und was nützt es, wenn mein Kopf mitmacht und mein Herz nicht mitmacht? Und wenn mein Herz nicht mitmacht, macht auch Gott nicht mit. Deshalb, also ich fordere euch raus, die Gegenwart Gottes, wenn wir da hineinkommen, ins Licht Gottes hineinkommen, da sehen wir plötzlich die Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und da fangen wir an, diese Dinge zu lösen. Wer sich mit Gott beschäftigt, mit dem beginnt sich Gott zu beschäftigen. Und der beginnt sich mit seinen Mitmenschen zu beschäftigen. Und der fängt an in der Gegenwart zu leben. Der löst die gegenwärtigen Probleme, fängt an die gegenwärtigen Probleme zu lösen. Der lebt nicht in morgen und übermorgen und der Ewigkeit und wenn Jesus wiederkommt. Nein, der lebt jetzt schon und löst jetzt schon die Dinge seines Lebens. Gegenwart Gottes bringt uns in die Gegenwart, in unsere Gegenwart und macht uns unsere Gegenwart bewusst. Wir verdrängen nichts mehr. Wir verschieben nichts mehr. Wir lösen diese Fragen, wir gehen auf diese Probleme zu und sagen, du guck mal, verzeih mir.
Lass uns die Dinge in Ordnung bringen, vergessen, begraben. Und die Araber sagen, wenn du den Hund begrabst, begrab ihn mit dem Schwanz. Weißt du, in der Wüste, die Araber, wenn sie ihren Hund begraben, dann lassen sie irgendwo noch so Pfähnchen draußen, da wissen sie, hier liegt der Hund. Und bei der nächsten Gelegenheit kann man den wieder rausziehen und sagen, guck mal, denk dran, was du getan hast. Weißt du, vergessen, vergeben, lass uns auch im Vergessen. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Also in der Gegenwart Gottes zu leben, heißt es, auch gegenwärtig zu leben. Nicht im Gestern zu leben, was haben die Leute mir angetan? Die können dir furchtbare Dinge angetan haben. Die können dich bespuckt, dich verletzt haben, dich geköpft und dich gekreuzigt haben. Die können dich beleidigt haben, die können dich gekränkt haben. Aber wenn du gelernt hast, zu vergeben und zu vergessen, kannst du drüber stehen und kannst sagen, mich interessiert es gar nicht. Das ist Vergangenheit. Das ist zwar eine Geschichte. Das steht zwar in den Geschichtsbüchern irgendwo, oder steht unter Kapitel 15, Abschnitt 7. Dort liegt es. Und dort ist festgeschrieben, es ist also als Erinnerung, mehr brauche ich es nicht. Die Gegenwart Gottes löst unsere Vergangenheit, unsere Schuldfrage. Und wohl uns, wenn Gott uns die Schuldfrage wegnimmt. Und die Frage, die Lebensfragen, wie geht es weiter? Weißt du, da gibt es Menschen, die sagen dir, wie es weitergeht. Und die helfen dir, weiterzufinden. Die geben dir so Orientierung. So an Menschen, an deinen Nächsten kannst du dich orientieren. Du kannst dich an Gott nicht orientieren. Du weißt nicht einmal, wo der Nordpol oder Polarstern ist vielleicht. Und du siehst den Mond. Aber es mit den Sternen zu gehen oder dich da vom Himmel her zu orientieren, das fällt dir vielleicht schwer. Aber heute Abend, dein Nächster, frag deinen Bruder, deine Schwester, was denkst du drüber? Lass uns zusammen beten, lass uns zusammen Gott fragen. Und dann in Einheit und Einmütigkeit, dann kommt der Heilige Geist. Und die Gegenwart Gottes löst die Rätsel deines Lebens. Und noch eins, du und ich und wir alle sollten ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Voller Gegenwart Gottes, voller Anwesenheit Gottes. Also, dass Gott immer da ist, dass du immer ein Wort von Gott hast für deinen Nächsten. Ich habe ein Wort von Gott für dich. Wann hast du zum letzten Mal so ein Wort für irgendjemanden gehabt? Nicht nur kommandieren, mach das, mach das, mach das. Du solltest jetzt singen, du solltest jetzt beten. Weißt du, wenn du so anfängst zu missionieren, dann wirst du gleich die Leute verprellen. Ich habe da eine liebe Schwester in Heilbronn gehabt. Ich mache den Besuch. Sie ist gläubig, fleißiges Glied in der Gemeinde, ein bisschen dumm. Und setzen wir uns hin. Dann sagt sie, Hugo, Hände falten, wir beten. Der Hugo, schön brav, faltet die Händchen. Hugo, Augen zumachen, Pastor betet jetzt. Hugo hat's gemacht, aber der Hugo ist bis heute noch nicht gläubig. Warum? Weil die Schwester ihn kommandiert hat. Die hat Chefin aufgespielt. Verstehst du, das ist nicht Gehilfe. Und das, wenn ich Mann wäre, würde sagen, lieber Gott, vergiss das alles. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Hugo, Hände falten, so wie im Kindergarten. Vielleicht behandeln wir manchmal unseren Hugo komisch. Wie behandelst du deinen Hugo? Denk lieber nach. Hugo, Hände falten. Wir beten. Das ist nicht Hilfe, Lebenshilfe. Das ist Kommandieren. Aber viele Menschen denken, das ist Gottesdienst. Und sie tun das mit voller Eifer. Und ich habe diese Schwester nachher korrigiert. Ich habe ihr gesagt, ja, das muss er lernen. Das muss er halt lernen. Das muss er halt lernen. Hugo, Gottes Gegenwart ist die Antwort auf unsere Fragen. Wenn du von Gott erfüllt bist, wird auch deine Umgebung von Gott erfüllt. Dann wirst du so wie Jesus werden. Und wie war Jesus? Von Jesus weiß ich wirklich nicht viel, wie er wirklich war. Wir haben vier Evangelien und die sagen nicht genug über Jesus aus. Aber ich weiß, was Jesus war. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das war Jesus. Sanftmütig und von Herzen demütig. Mehr wird von Jesu Charakter, von Jesu Eigenschaften, von Jesu Persönlichkeit nicht gesagt. Hat er eine gerade Nase gehabt, Himmelfahrtsnase gehabt, waren die Ohren abstehend oder hat er Locken gehabt, war er blond? Wie hat er ausgesehen? Hat er blaue Augen gehabt? Das steht nicht in der Bibel. Das Äußere und überhaupt steht nicht viel von Jesus drin. Aber er war sanftmütig und von Herzen demütig. Die Gegenwart Gottes wird erlebt, wenn du sanftmütig und von Herzen demütig bist. Da löst sich so vieles, wenn du anfängst, demütig zu sein. Wenn du Rat annimmst und wenn du hinhörst und wenn du fragst und Fragen stellst, auch manchmal vielleicht dumme Fragen zwischendurch so, das wird dir nicht schaden oder gehst du nicht zugrunde. Ich lese noch eine Stelle und dann wollen wir zum Gebet übergehen.
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, hat Martha gesagt. Gott war da. Und Gott hat nicht aus den Augen gelassen. Und vor Gott war der Lazarus ganz anders. Jesus sagt, er schläft nur. Und dann haben die Juden gesagt, gut, wenn er schläft, wird's besser. Also wenn er schläft, wird's besser. Er schläft, aber sie haben Jesus nicht verstanden. Und sie haben nicht verstanden, was Jesus vorhatte. So, er hat gezögert. Es war nur 15 Stadien weg von Jerusalem, also gar nicht so weit weg. Hat sich nicht beeilt und hat 3 Tage gewartet, bis Jesus kam. Und bis er kam und bis die ganze Geschichte so kam, wie sie uns berichtet wird. So, er hat sich Zeit gelassen. Also er war nicht zu weit weg. Der hätte eine Stunde kommen können, diese 15 Stadien. Also das war keine große Entfernung, nur über das Tal auf der anderen Seite. Nein, er hat extra gezögert. Er hat extra gezögert. Warum? Weil die Martha und Maria noch etwas anders lernen mussten. Weil sie loslassen lernen mussten, weil sie ganz andere Sicht der Dinge bekommen haben müssen oder empfangen müssen. Ich lese jetzt aus 2. Timotheus Kapitel 1, ein paar Verse von Vers 6. Paulus sagt hier zum Timotheus, darum rufe ich dir ins Gedächtnis. Die Gegenwart Gottes wird erlebt, indem wir uns Gott ins Gedächtnis rufen. Gott ist hier, ich bin in Gott und Gott ist in mir. Und ich, Gott, du kannst jetzt zuschauen, leite mich mit deinen Augen, rufe Gott ins Gedächtnis, sagt Paulus hier, rufe Gott ins Gedächtnis. Und wir sollten uns bewusst werden, Gott sieht mir zu, die Gegenwart Gottes, die ist da. Junge Leute haben von der Erweckungsbewegung in Pensacola, die haben ganz tolle so Armbänder, wir haben auch das manchmal auf dem Büchertisch gehabt zwischendurch mal, da steht auf dem Armband drauf, was würde Jesus tun? So, wenn Sie anfangen, irgendwas zu tun, und dann können Sie gucken, nicht nur wie spät es ist, sondern was würde Jesus tun auf dem Armband. Denk doch darüber nach. Um die Gegenwart Gottes ist ganz einfach zu erleben. Da musst du gar nicht Theologie studieren, du musst nicht Bibelstunde besuchen, du musst die Bibel nicht durchgelesen haben, du musst nur eines wissen. Um die Gegenwart Gottes ganz reell zu erleben, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Das ist ganz einfach. Und das ist... Rufe ins Gedächtnis, sagt Paulus dem Timotheus. Und das löst schon so viele Fragen. Leute kommen, bete ich, dass ich Rauchen aufhöre oder dass ich das aufhöre und das aufhöre. Alles Unsinn. Was würde Jesus tun? In deiner Situation. Würde Jesus weiter rauchen? Wenn der liebe Gott wollte, dass du rauchst, hätte er den Schornstein eingebaut. So ein Abgas. Ein Kamin. Oder ein Auspuff. Das wäre alles drin gewesen, aber er hat nichts gemacht, er hat nicht vorgehabt für dein Leben, dass es so ist. So, was würde Jesus tun? Denk darüber nach. Und dann, so wie Paulus hier dem Timotheus sagt, ruf ins Gedächtnis. Was würde Jesus tun? Dann als nächstes sagt er da im 2. Timotheus 1, Vers 6 und folgende Verse, entfache die Gnade Gottes wieder. Entfache die Gnade Gottes wieder. Gott hat dir eine Gnade gegeben, Gott hat dir etwas geschenkt, etwas offenbart, etwas mitgeteilt. Hier, wie dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also, entfache die Gnade Gottes wieder. Die Gegenwart Gottes ist, dass du wieder die Kerze anzündest und die Gnade Gottes entfachst und sagst, ich will das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, wieder zum Vorschein bringen. Ich will zum Ursprung zurück, zum Ursprung der Dinge. Dann weiter, schäme dich nicht, unseren Herrn Jesus zu bekennen. Mach Mund auf. Rede von Gott. Und du wirst merken, plötzlich, wenn du musst nur probieren, da können sie spotten, lästern, schimpfen, fluchen, huren, stehlen, lügen, egal was sie machen. Sag nur Jesus. Und alle stehen stramm. Alle stehen stramm. Entweder hauen sie ab, oder schlagen auf dich ein, oder sonst etwas. Da gibt's sofort Reaktion. Sag nur Jesus. Und wir müssen lernen, und du musst nur den Namen Jesu bekennen, ausrufen, und du musst nur Salz sein in dieser Welt, ein Salzkörnlein sein, und du machst schon den Unterschied. Und wir sind diejenigen, die die Gegenwart Gottes verdrängen können. Euretwegen wird der Name Gottes gelästert, steht einmal in der Bibel. Weil wir schweigen, sind wir wie Hunde, die nicht bellen können, so heißt es auch einmal in der Bibel. Also wenn wir nicht unsere Stimme erheben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass der Teufel mit uns Fußball spielt. Die Gegenwart Gottes wird erlebt, indem wir die Gnade Gottes, die uns gegeben ist, entfachen, unsere Berufung erkennen. Wir sind Königskinder. Er ist König. Und was bist du? Wenn du dich als Waschlappen benimmst und als Waschlappen reagierst und als Waschlappen lebst, dann musst du dich nicht wundern, dass die Leute mit dir Fußabstreifer machen und alles auf dich werfen und dich beschmutzen und dich besudeln und dich bekämpfen und dich demütigen und dich dann in den Müllheimer einmal am Schluss werfen. Muss dich nicht wundern, weil wenn du dich nicht wehrst, erwecke die Gnade, die in dir gegeben ist. Die Gegenwart Gottes wird erlebt, indem du deine Stimme erhebst. Als ich bei MAN arbeitete, muss ich auch Geld verdienen, für was leben, und dann kam ich an eine Stelle, ist in Bayern, Hauptwerk in Augsburg. Da wurde geflucht, was das Zeug hielt. Du musst also Bayern fluchen hören. Also er kann fluchen. Der Berliner kann nicht fluchen. Aber der Bayer konnte, und wenn er noch was über den Durst getrunken hat, erst richtig. Und da wurde geflucht. Und ich kam an meine Maschine und links und rechts, und ich bin Christ gewesen. Und ich konnte mir die Lobgesänge des Teufels nicht anhören. Dann habe ich gesagt, hier arbeite ich und in meiner Umgebung wird nicht geflucht. Jetzt war da, ein Frommer ist hier. Ich habe nicht gesagt, dass ich Christ bin. Ich habe gesagt, hier wird bloß nicht geflucht. Plötzlich ein Frommer ist hier. Weißt du, es ist egal, was die Leute von dir reden. Wir müssen gegen den Strom schwimmen, unsere Farbe bekennen und sagen, hier nicht. Oder hier wird nicht geraucht. Das ist Gift für mich. Passivrauchen ist schlimmer wie Aktivrauchen. Also, wenn du dein Leben verlängern willst, dann tu etwas für deine Gesundheit und sag, Leute, ob es euch passt oder nicht, hier wird nicht geraucht. Ich vertrage das nicht. Beschwere mich. Und du wirst merken, da schon allein in diesen kleinen praktischen Dingen des Alltags, was es bedeutet, was es heißt, gegen den Strom zu schwimmen. Du musst nichts von Gott bekennen oder von Gott reden. Die meisten Leute denken, ich muss sie erstmal missionieren und dann hören sie auf mit dem Rauchen. Nein, du musst Farbe bekennen. Schäme dich nicht hier, hat Paulus gesagt. Schäme dich nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen, zu dem gesunden, normalen, anständigen Leben dich zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, sagt er, mit Gefängnis und so weiter, sondern leide mit mir für das Evangelium, für die gute Sache, für das Positive. Und dann geht es weiter. Gott gibt dazu die Kraft, seinetwegen bin ich ins Gefängnis. Also Gott gibt uns die Kraft dazu, seinetwegen bin ich ins Gefängnis. Er hat uns errettet. Mit dem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus seinem Entschluss und aus Gnade, die uns vor ewigen Zeiten Christus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen des Retters Jesus Christus offenbart. Er hat dem Tod die Macht genommen. Du musst wissen, wer du bist. Du bist Kind Gottes. Du musst dir das Gottesbewusstsein dir in dein Gedächtnis rufen. Erinnere dich. Denk dran. Und dann lösen sich so viele Fragen in deiner Umgebung auf einmal. Fang an, nur Farbe zu bekennen, gegen den Strom zu schwimmen, deine Meinung zu sagen, das, was du erkannt hast, was dir groß geworden ist, was du weißt, mehr musst du es auch nicht tun. Nur, was du weißt, was Gott dir geschenkt hat durch seine Gnade. Er hat uns dem Tod, er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht, durch das Evangelium, als dessen Verkündiger, Apostel und Lehrer ich eingesetzt bin. Darum muss ich auch dies alles erdulden, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, also Gottes Gegenwart, davon musst du dir überzeugt sein. Ich bin Kind Gottes, ich bleib Kind Gottes, egal ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre dem Herrn und mir kann nichts und niemand schaden. Diese Gewissheit, diese Überzeugung musst du haben. Paulus sagt, ich bin davon überzeugt und dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis an jedem Tag zu bewahren. Und dann heißt es weiter, halte dich an der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast, nimm sie dir zum Vorbild und bleibe beim Glauben, bei der Liebe, die in Jesus Christus uns geschenkt ist. Und bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Bewahre. Also, 5 Dinge werden uns hier genannt. Rufe ins Gedächtnis. Und du musst es ins Gedächtnis rufen. Du musst dich erinnern, der Gegenwart Gottes. Dich bewusst werden. Wer du bist ein Bürger der anderen Welt. Du bist ein Ausländer in dieser Welt. Du gehörst Gott. Dann entfache die Gnade wieder. Das ist ganz arg wichtig, indem du das, was Gott dir bis jetzt schon geschenkt hat, das halt zusammen. Das gibt nicht her, das gibt nicht Preis. Halte, was du hast. An dem baust dann wieder weiter, machst wieder weiter. Dann schäme dich also nicht. Halte dich an die gesunde Lehre. Und bewahre das, die anvertraute Gut, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Bewahre, und wenn du das tust, lebst du in der Gegenwart Gottes. Und du musst irgendwo anfangen. An einem Punkt, dich festhalten. Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Damals bei meiner Taufe habe ich Jesus ja gesagt. Da habe ich einen Bund mit ihm geschlossen für Zeit und Ewigkeit. So, ich halte mich davon. Oder du bist, wenn du verheiratet bist, du musst dich nur erinnern an deine Eheschließung, an deinen Ehestand, an den Partner. Du musst nur Ja zu deinem Partner sagen, dann weißt du, ich bin verheiratet, egal wo du bist und egal wo du lebst. Dieses Bewusstsein, ich bin verheiratet. So, ich bin Kind Gottes, egal wo ich bin. Da bin ich überall Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes in Russland, bin Kind Gottes in Amerika, bin Kind Gottes in Deutschland. Kann überall Kind Gottes sein. So, erinnere dich, wer du bist und was du bist. Vergegenwärtige, werde dir bewusst. Und was würde Jesus tun? Und das löst so viele Fragen.
Wir nehmen uns Zeit für Gott, seine Gegenwart. Wir sind hier zusammen, dich anzurufen, Herr. Du und ich, wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Ist das nicht herrlich? Halleluja. Könige sind da, lauter Königskinder. Ist großartig, finde ich, wenn wir wissen, der König kommt. Er ist der Chef, der Kaiser, der Zar. Und wir sind so Prinzen und Prinzessinnen. Welch eine Berufung. Denkt doch drüber nach, der König kommt. Zu wem? Zu seinen Kindern, zu seinem Volk, zu seiner Familie. Der König kommt.
Talmud, im jüdischen Buch wird da erzählt, eine kleine Legende. Was war das, wissen wir nicht, aber es ist eine Erzählung, eine Illustration. Da geht der Goldschmied Asaf durch den Hof des Königspalastes. Und damals spielte schon der Salomo im Hof und war schon voller göttlicher Weisheit. Und er ist ganz niedergeschlagen, geht so seinen Vater, seinen Weg durch den Hof und denkt, was mache ich bloß. Und dann der junge Salomo sieht ihn und sagt, Asaf, was ist mit dir los? Hast du ein Problem? Sagte, ja, ich habe ein Problem. Dein Vater hat mir eine ganz schwierige Aufgabe gegeben. Ich soll ihm etwas machen. Wenn er ganz hoch oben ist, so auf der Halleluja-Höhe, so im Himmel versetzt ist, dass es ihn runterholt auf den Teppich. Und ich soll ihm etwas machen, wenn er ganz tief unten in der Grube ist, in Depression, in Schwermut ist, dass ihn wieder rausholt. Ach, da sagt der junge Salomo in seiner göttlichen Weisheit, so erzählt die Geschichte, seiner göttlichen Weisheit, kein Problem. Mach ihm einen Fingerring und gravier auf dem Ring obendrauf da in diesem schönen Stein diese Worte Gamsiova. Alles geht vorüber. Und wenn er denkt, es ist Halleluja, wunderbar, sieht er, also diese Happy Time geht vorbei. Und wenn er tief unten ist und sagt, oh Gott, lass mich sterben, ich will nicht mehr leben, dann sieht er auch wieder diesen Ring, auch das geht vorüber. Sich die Gegenwart Gottes sich vergegenwärtigen. Du musst dir irgendetwas haben. Vielleicht musst du so einen Knoten im Taschentuch machen, damit du dir vergegenwärtigst, alles geht vorüber. Und Gott ist mit mir. Und Gott wird mich nicht verlassen. Und er wird mich nicht versäumen. Und er wird mich mit seinen Augen leiten. Und der Herr ist meine Zuflucht, der Herr ist mein Fels, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Halt, der Herr ist mein Anker. Was ist der Herr noch? Versuch alles rauszufinden, was der Herr alles ist. Entdecke den Herrn, vergegenwärtige. Gott ist gegenwärtig. Ich denke, du sollst dir Zeit nehmen, Gott zu vergegenwärtigen und dann frag, was ist Gott für dich? Kopier den anderen, übernimm vom anderen, was der hat. Der hat vielleicht etwas, was du nicht hast. Und so könnt ihr euch gegenseitig ermutigen. Der König Asaf wäre nie weitergekommen, wenn er nicht den jungen Salomo gesehen hätte. Deine Träume kannst du nie allein deuten. In der Bibel wurden Träume nie von dem Träumer selber gedeutet. Die Visionen, die du hast, die kannst du allein nicht realisieren. Kann ich auch nicht. Niemand kann das. Die Verheißungen Gottes kannst du nie erleben allein. Die müssen dir irgendwie vermittelt werden. So, die Träume in der Bibel haben immer einen gehabt, der es ausgelegt hat. Und immer wieder diese beiden, ob jetzt Pharao und Josef war, Nebukadnezar und Daniel war, egal wer es war, oder die drei Freunde im Feuerofen. Du kannst den Feuerofen nur überleben, wenn du zu dritt bist. Da kommt der vierte Mann dazu, das ist der Herr. So, wir müssen die anderen haben, die uns helfen, die Gegenwart Gottes zu realisieren, so auszupacken. Die Gegenwart Gottes auszupacken. Und wir werden dann miteinander einen Weg finden irgendwo. Und deshalb ist die Gemeinde so wichtig. Ich kann die Gemeinde nicht genug betonen heute Abend. Und was wäre ich ohne Gemeinde? Nicht, dass ich euch nicht hätte, aber mein Leben wäre nie das geworden, was ich durch die Gemeinde geworden bin. Und die Gemeinde hat mich geprägt. Die Gemeinschaft der Leute hat mich geprägt. Die haben mich geschliffen, die haben an mir gearbeitet. Ich habe an ihnen gearbeitet, so ich habe ihnen wieder das vergolten, was sie mir gegeben haben. Und wir haben uns gegenseitig ergänzt. Und nur so kann Gott an uns arbeiten. Weißt du, als junger Christ habe ich gedacht, jetzt getauft, Geistestaufe, und jetzt bin ich. Ich habe jeden Tag gewartet, ich bin sogar auf den Berg gegangen, wir wohnten auf dem Berg, ich stand öfters am Berg, oh Herr, wie schön wär's, wenn du jetzt kommen würdest, die Posaune erschallt, und du rufst die Deinen, und ich möchte in den Himmel gehen. Und schon über 30 Jahre behält mich der Heiland hier auf dieser Erde. Ich bin nicht weg. Warum? Gott hat mir gesagt, ich soll hier was lernen. Ich bin hier in der Schule. Da macht man Hausaufgaben. Hier sind wir, wo wir uns entfalten. Hier ist es, wo wir uns ermutigen. Hier ist, wo wir uns erbauen. Hier ist es, wo wir miteinander das Optimalste aus unserem Leben machen. Und ich warte nicht mehr auf den Himmel. Tut mir leid, wenn ich das euch sage, aber ich warte nicht auf den Himmel. Warum? Weil ich den Himmel Stück weit in mir habe und ich weiß, das ist eine Realität, diese Realität, und ich mache aus meinem Leben in diesseits das Optimalste. Denn ich weiß, Gott ist hier, wo ich jetzt bin, genauso wie er drüben im Himmel ist. Und für mich ist gar kein großer Unterschied, ob hier oder drüben. Also Paulus sagt, wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wir sind des Herrn. Das spielt also gar keine Rolle. Also ich warte nicht auf die Entrückung. So verrückt bin ich nicht mehr inzwischen. Ich war natürlich sehr verrückt, das bezüglich, was glaubt ihr? Ich habe mit sehr viel auch bezahlt, Lehrgeld bezahlt, und Gott hat mich trotzdem vergeben und gesegnet. Weißt du, ich habe geglaubt, Jesus kommt bald. Und zwar jeden Augenblick muss er kommen, und ich muss alles dran setzen. Und Entrückung, 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 das war mein großes Thema. Aber dass Gott mich zum Bruder, zur Schwester hinrückt und zusammenbringt und zusammenschweißt und vereint und daraus eine Familie Gottes macht. Ich habe immer auf den Himmel gewartet. Weißt du, wenn du in den Himmel ankommst und du hier nicht gelernt hast, das große Halleluja, da wirst du immer auf der Reihe fallen, immer daneben singen. Verstehst du? Immer in eine falsche Tonlage liegen, nie den richtigen Ton finden. Deshalb, Gott hat uns hier zusammengefügt. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Da musst du, für den Himmel musst du nicht sorgen. Da wird Gott selber sorgen. Aber für die Erde, dass sein Wille hier geschieht, das ist dein und mein Auftrag. Und deshalb, wir wollen die Gegenwart Gottes hier übertragen. Und weißt du, wo die Gegenwart Gottes noch ist? Ich will zum Schluss kommen, aber ich komme noch nicht zum Schluss. Die Gegenwart Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. So, du hast Reich Gottes, ich habe Reich Gottes, wir haben das Reich Gottes. Was glaubst du, wie viel Reich Gottes es eigentlich wirklich jetzt gibt? Eine ganze Menge. Du hast ein Reich Gottes, ich habe Reich Gottes in mir und so weiter. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, also voller Herrlichkeit, voller Lob und voller Dank. Stell mal vor, du bist eine Kerze, er ist eine Kerze, sie ist eine Kerze. Und wie viel Licht wir dann verbreiten, wie viel Leben wir verbreiten, wie hell unsere Umgebung, wie hell diese Welt wird, die Gegenwart Gottes. Und das löst viele Fragen. Löst auch viele Fragen, so in deinem Leben. Ein junger Mann hat mir auf der Straße zugehört, Langeweile. Ich habe dort eine ganze Zeit, ich habe dort gepredigt. Und eines Sonntags war ich nicht auf der Straße. Dann rief er mich an, ganz verzweifelt. Und Sonntagnachmittags, ich habe was anderes zu tun gehabt als Freigottesdienst, rief er an und sagt, oh, sage ich, wie bitte, warum stöhnst du im Telefon? Oh, sagt er, bin ich froh. Ich dachte, die Entrückung, damals habe ich sehr stark von Entrückung gepredigt, die Entrückung hat stattgefunden und ihr seid alle entrückt. Wie bin ich froh, dass ihr noch da seid. Wie bin ich froh, dass ihr noch da seid. Weißt du, und ich bin noch so froh, dass ihr noch da seid, dass die Entrückung noch nicht stattgefunden hat. Halleluja. Und weißt du, wir wissen, und weißt du, wir ermutigen uns gegenseitig. Also, du bist auch noch da, du lebst auch noch, und du kämpfst auch immer noch den guten Kampf, und du hältst immer noch Glauben, und du bist immer noch bei der Sache dabei. Das zeigt also, dass Gott auch bei dir, manchmal denkst du, du hast versagt, du bist ein Versager, aber du siehst, dass Gott den anderen auch noch liebt und dass Gott noch mit dem anderen ist. Das tröste dich, wenn du den anderen anschaust und den anderen siehst, du erlebst die Gegenwart Gottes im anderen und sagst, danke Jesus. Oder vielleicht manchmal sogar so, du bist sehr tief in Sünde gefallen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie der da drüben. Und die da drüben. Nein, das gehört auch dazu. Weißt du, Gott korrigiert uns auch auf diese Art, dass wir sagen, guck mal, wie tief der Mensch gefallen ist. Und manchmal erlaubt Gott, dass sogar seine Diener, ich denke nur diese großen amerikanischen Fernsehevangelisten, dass sie so tief fallen. Das ist ja schrecklich. Aber das macht uns demütig, dass wir sagen können, Gott, ich danke dir. dass du immer noch gnädig bist und dass du uns immer noch nicht aufgibst und dass deine Gnade entfache die Gnade, habe ich gelesen, dass deine Gnade immer noch mit uns ist. Was glaubst du, wenn du die Lichter ausgemacht hättest? Es wäre Finsternis und Dunkelheit in dieser Welt. Aber deine Gnade ist immer noch da. Und du liebst immer noch auch die Schlechten. Und du trägst sie durch und du kümmerst dich um sie und du gibst niemanden auf. Das ist die Gnade Gottes. Weißt du, wir erleben aneinander die Gnade Gottes und aneinander ziehen wir uns hoch. Im Wald die Bäume, die wollen alle zum Licht. Alle zum Leben. Alle wollen groß werden. So ein einzelner Baum, der muss in der freien Wildnis gar nicht, der wird gar nicht groß unter Umständen, weil er niemand hat, der ihn reizt, den ihn herausfordert. So aneinander arbeiten und schaukeln wir uns hoch. Da wird die Gegenwart Gottes erlebt. Und er wird aus deinem Leben das Optimale gemacht. Und genau das ist das Ziel Gottes. Der Urzustand, was Gott von dir wirklich wollte, das Vollkommene, das wird kreiert und geschaffen aus deinem Leben. Gegenwart Gottes versucht, das Optimale aus uns herauszumachen, den Urzustand herbeizuführen. Du guckst so erschrocken. Nein, lasst uns heute Abend. Gott hat jeden von uns zu einem Original gemacht. Und ich hab eines entdeckt, ich bin noch nicht so weit. Und ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, aber lasst uns zusammen suchen, Gottes Gegenwart, Gottes Angesicht, Gottes Gegenwart suchen. Und da lösen sich so viele Probleme. Er steht oder er fällt seinem Herrn, er dient seinem Herrn. Was geht dich der an? Kümmer dich nicht um die Leute, kümmer dich nicht um deinen Nachbar. Du sollst dem Herrn nachfolgen. Du merkst plötzlich, was für eine Freiheit da ist, was für einander ermutigt, wie man sich gegenseitig ermutigen kann. Und der hat Gott, er hat Gott, ich habe Gott, wir haben Gott, sie haben Gott. Wie geht's noch weiter? Er, sie, es haben Gott. Ja, und plötzlich merkst du, ja, der existiert, die Gegenwart Gottes wird erlebt. An allen Ecken und Enden. Und das in der Gemeinde. Wir dienen. Der eine backt, der andere kocht, der andere singt, der andere betet, der andere predigt. So, wir dienen, jeder mit der Gabe. Und da wird, niemand hat alles. Niemand kann alles. Und niemand vermag alles. Aber so dieses geteilte Stückchen von dem und Stückchen von dem. Und dann kommt ein Ganzes zusammen. Und an dem arbeiten wir hier. Alle Lebensfragen lösen sich in der Gemeinschaft. Da ist der Vater, die Mutter, der Bruder, die Schwester, ist die Familie Gottes da. Und wir gehören zur Familie Gottes heute Abend. Wir stehen auf. Lass uns zu Gott beten heute Abend. Und lass uns fragen, Herr, wo sollte ich mich mehr einbringen, mich mehr investieren? Denn in der Bibel heißt es, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Gemütskräften. Das ist Gottesdienst. Zuerst einmal ein Stück weit nach oben. Dann solltest du fragen, oh Herr, wo soll ich meinen Nächsten lieben? Und wie soll ich meinen Nächsten lieben? Und das Wort Gottes sagt, du sollst deinen Nächsten nur so lieben wie dich selbst. Nicht mehr als dich selbst. Manche Leute, die lieben den Nächsten mehr wie alles andere, wie Gott und so weiter. Aber du musst nur deinen Nächsten so viel lieben wie dich selbst. Was du nicht willst, dass die Leute dir tun, tust ihnen auch nicht. Und was du möchtest, dass die Leute dir tun, tust ihnen also. Du möchtest, dass die Leute dich lieben, dich respektieren, respektiere sie. Du möchtest, dass die Leute dich großzügig behandeln, behandeln tu sie großzügig. Wenn du willst, dass die Leute dich fördern, fördere du die Leute. So, was du willst, dass die Leute tun, tu es also. Das ist diese goldene Regel in der Bibel. So, versuch einmal das Beste jetzt aus deinen Nächsten herauszuholen. Und das, was du von anderen erwartest, erwarte auch von dir selbst. Was würde Jesus tun? Und wer im Geringsten treu ist, sagt der Herr, der ist auch im Großen treu. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend lehrst, den Weg der Vollkommenheit. Und wir wollen deine Gegenwart erleben in allen Stücken. Wir wollen nicht nur Religion spielen, wir wollen uns nicht nur unterhalten und wir wollen nicht nur schöne Zeit haben, sondern wir wollen etwas lernen für unsere Ewigkeit, für unser Leben, für unseren Alltag, Herr, für unsere Lebenslage, in der wir vielleicht jetzt drin sind. Wir brauchen einander. Wir sind voneinander abhängig. Wir sind miteinander vernetzt und verbunden. Wenn einer von uns versagt, versagen wir alle miteinander. Herr, wir sind wie eine Kette, eine lange Kette. Wenn irgendwo ein Glied reißt, und deshalb sagt uns dein Wort, dass wir die Schwachen tragen, sollen. Ganz besonders, denn so stark wie das schwächste Glied einer Kette ist, so stark ist die Kette in Wirklichkeit. Was nützen uns die großen, starken Kettenglieder, Herr, wenn eine schwache Kette irgendwo reißt. Oh Gott, deine Gegenwart erlebt im Ganzen. Deine Gegenwart wird in der Gesamtheit erlebt. Und deshalb heute Abend gib uns eine Sicht für die Gesamtheit, für die Ganzheit, Herr. Dass wir den ganzen Menschen sehen, das ganze Evangelium sehen, das volle Evangelium sehen, Herr. Und die ganze Schöpfung sehen. Und wir sind ein Teil der Schöpfung. Wenn irgendwo ein Glied versagt, versagen alle Glieder. Herr, deshalb, wir möchten mithelfen, dass das schwächste Glied stark ist. Herr, und wir möchten die Schwachen heute Abend stärken, dass sie mutig sind, dass sie kühn sind, dass sie stark sind. Die Herrlichkeit des Herrn. O Heiland, lass deine Herrlichkeit über uns bleiben und lass dein Licht über uns leuchten, auch heute Abend. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja, Halleluja. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe über uns. Wir wollen das Lied, wir wollen miteinander singen, Gott loben und preisen. Die Herrlichkeit des Herrn. Du möchtest die Herrlichkeit Gottes über dein Leben haben, so lass es heute Abend die Herrlichkeit Gottes über dein Leben sein. Erwarte sie. Erwarte, dass sie kommt. Erwecke. Erwecke die Gabe. Erwecke die Gnade in deinem Leben. Halleluja. Die Herrlichkeit des Herrn. Ich möchte dich heute Abend einladen. Tritt in die Mitte. Tritt in die Mitte heute Abend und stell dich auf in dem Gang und sag, ich brauche die Herrlichkeit Gottes. Muss nicht nach vorne kommen heute Abend, aber in die Mitte. Und nur die, die wirklich die Herrlichkeit Gottes brauchen, stellt euch in die Mitte und sagt, ja Herr, ich brauche deine Herrlichkeit. Ich brauche deine Herrlichkeit. Ich möchte deine Herrlichkeit erleben. Stell dich in die Mitte. Hier in der Mitte wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Und jetzt schaut nicht zu mir, schaut nicht zum Himmel. Vergiss den Himmel, vergiss mich heute Abend. Nimm deinen Nachbar links und rechts zu zwei, zwei und zwei. So an die Hand, beide Hände, schaut euch gegenseitig an und schaut einander in die Augen und betet miteinander und betet füreinander. Und so werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Die Herrlichkeit Gottes ist in deinem Bruder, in deiner Schwester zu finden. Nicht in Johannes Matutis und nicht im lieben Gott im Himmel. Zuerst einmal in deinem Nächsten. Wünsch deinem Nächsten was Gutes. Segne ihn. Lass uns zusammen, während wir so einander an die Hand halten, lass uns zusammen sagen, lieber Heiland. Lieber Heiland, segne meinen Nachbar. Segne ihn. Stärke ihn. Mach ihn mutig. Mach ihn kühn. Berühre ihn jetzt. So wie ich ihn jetzt berühre. Und jetzt sag ihm, frag ihn, wie du heißt oder wie sie heißt und dann betet füreinander und fragt, was für ein Problem ihr habt und für was dürft ihr beten. Die Herrlichkeit Gottes ist mit und unter uns. Halleluja. Und wir singen hier, die Herrlichkeit des Herrn ist da. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Und könnt auch, wenn ihr wirklich empfindet, ein Wort vom Herrn, bringt diese Person ein Wort vom Herrn und sagt, du, ich fühle jetzt etwas für dich und ich möchte dir ein Wort vom Herrn sagen, vielleicht einen Bibelvers, vielleicht einen biblischen Gedanken, vielleicht ein Wort der Ermutigung. Halleluja, du darfst ein Wort der Ermutigung, denn die Herrlichkeit wird in der Gemeinde erlebt, in der Gemeinschaft, in der Gebetsgemeinschaft. Untereinander ist Gott hier im Gang, Gott ist unterwegs heute Abend. Halleluja, Halleluja. Die Herrlichkeit des Herrn, die ist über uns, jetzt. Halleluja, der ganze Gang ist voll von der Herrlichkeit Gottes. Nicht menschliche Weisheit, nicht menschliche Kraft, Gottes Kraft. Halleluja, ich segne die Menschen jetzt, die hier im Raum sind. Jeder sollte einen haben, der mit ihm jetzt betet, ihn segnet. Nicht kritisiert. Wir werden genug draußen in der Welt kritisiert, wir haben die Nase voll davon. Und wir wollen das nicht, wir wollen gesegnet werden. Und wir segnen, dann werden Menschen, wenn Menschen durch uns gesegnet werden, werden wir selbst am allermeisten gesegnet. Halleluja, danke Herr. Danke Herr für meine Geschwister, die hier vorne, wie ein Strom. Halleluja, wie ein Strom sind, Herr. Ich danke dir. Shidaramasanda. Bete auch in Sprachen für deinen Bruder, deine Schwester. Tauscht euch gegenseitig aus. Der eine betet einen Satz, der andere den nächsten Satz in Sprachen. Ja, eine Zwiesprache im Geist. Halleluja. Vielleicht ist es möglich heute Abend. Eine Zwiesprache im Geist. Denn ihr redet Geheimnis im Geist miteinander. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. danke Herr, dass meine Geschwister sich gegenseitig ermutigen dürfen, gegenseitig lieb haben dürfen, gegenseitig stärken dürfen, gegenseitig dienen dürfen. Und das löst die Fragen, die Lebensfragen. Der Mensch, der andere Mensch, heilt den Menschen. Halleluja, du hast uns den Nächsten gegeben. Das ist unser Nächster. Danke, Jesus. Chica da rabasha da rabasanda. Ora maschanturia pushite di sile. Uria maschituri sica da rabasandi. Die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn ist unter seinem Volk. Halleluja, die Herrlichkeit des Herrn. Es mag komisch aussehen und für manche vielleicht komisch klingen, aber heute Abend lösen sich Dinge in deinem Leben, in deiner Lebensgeschichte. Halleluja. Vielleicht hast du niemand in deinem Leben gehabt. Vielleicht hat dein Vater, war ein böser Vater. Und vielleicht hat er nie gesagt, du gefällst mir. Du bist lieb. Oder Jesus liebt dich. Aber heute Abend, wir geben die Liebe Gottes weiter unserem Nächsten. Wir geben Gesundheit und Stärke einander weiter. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte noch eine Stufe weitergehen. Du hast jetzt mit jemandem gebetet, aber geh mal so ein bisschen durch die Reihe. Wechsel ein bisschen so den Partner. Wechsel dann deinen Nachbar, deinen Nächsten. Und wir haben noch viele Nächste. Wir sind nicht fertig heute Abend. Lass uns einfach untereinander austauschen. Wir machen einen Tausch miteinander. Du hast etwas, was der andere nicht hat. Du kannst etwas, was der andere nicht kann. Segnet einander mit guten Worten, mit Glückwünschen. Nicht erst zu Weihnachten. Jetzt ist die Zeit der Glückwünsche. Oh, wünsch ihm was Gutes. Sag ihm, was du wünschst, deinem Nächsten. Das wünsch ihm Gesundheit. Wünsch ihm langes Leben. Wünsch ihm Kraft. Wünsch ihm Freude, Friede, Ruhe, Gelassenheit. Dinge, die man nicht im Supermarkt kaufen kann. Halleluja, danke Herr. Danke Herr, dass wir uns einander segnen dürfen heute Abend. Und ich segne die Gemeinde, die vor mir liegt, steht in diesem Gang. Und die sich austauscht. Herr, wir dienen einander durch die Gnade, die Gott uns gegeben hat. Oh glory, glory, glory. Herr, ich danke dir. Ich danke dir. Oh Gott, zeig mir. Eisbrocken beginnen zu schmelzen. Die Kälte weicht, die Herzenskälte. Du bekommst ein fleischendes Herz. Halleluja, ein menschliches Herz. Oh, Glory, ich danke dir. Ich danke dir für deine unendliche Liebe, Vater. Ich danke dir für die unendliche Liebe. Ich danke dir für die unendliche Liebe heute Abend, die du schenkst deinem Volk und deiner Gemeinde. Halleluja. Ermutige jemand jetzt. Ermutige jemand durch die Herrlichkeit Gottes. Gott hat dich ermutigt jetzt. Halleluja. Gib ein Wort der Ermutigung jemand weiter. Gib vielleicht auf jemand anders zu. Du musst nicht an jemand jetzt gerade hängen. Wechselt einfach. Tauscht euch aus. Wir haben alles gemeinsam. Wir erleben Gott gemeinsam. Wir erfahren Gott gemeinsam. Wir glauben an Gott gemeinsam. Wir sind in der Gemeinschaft der Heiligen heute Abend. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Uri abaramashi da ramarasanda raburashika da rasili. Uri amashinda la rapushi da rasika talasia. Ora mashinda la ramasanda raburashika risila. Ori sika ramasala sandi. Oh Herr, du schenkst uns eine Familie. Wir sind deine Familie. Wir bleiben deine Familie. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für unseren Bruder, für unsere Schwester. Danke für die Geschwister. Halleluja. Danke dir für die Familie Jesu. Lass uns zusammen in Sprachen singen. Gemeinsam sind wir so stark. Halte, leg die Hand auf deinen Bruder, deine Schwester, segne sie und lass uns segnend, einmütig jetzt Gott anbeten. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Oh, Remissili. Ia la ramassanda ramassia kashara. Oh,
le aramasandere amasia la sia la sa ori amasindurias ia o ori amasindi.